Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Für weitere Informationen besucht uns unter www.stoikerpodcast.de. Dort findet ihr alle Folgen im Überblick mit zugehörigen Shownotes sowie Buchempfehlungen. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, schickt diese gerne an mail@stoikerpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist Ralf und wie immer sitzt mir gegenüber der Markus und der Tobias.
Ja, hallo. Markus Rüther mein Name. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater.
Hallo, ich bin der Tobi, Ingenieur und Hobby-Stoiker.
Ja, sehr schön. Heute setzen wir unsere Reihe fort, in der wir uns Film oder Filmhelden anschauen und welche stoischen Elemente dort überhaupt vorhanden sind. Und in der vergangenen oder in der ersten Folge dieser Serie hatten wir uns Fight Club und das Schweigende Lämmer angeschaut mit Tyler Durden und Hannibal Lecter. Mhm. Genau. Und danach sind wir in die Matrix eingetaucht und haben uns da angeschaut, gibt es stoische Elemente, gibt es nicht stoische Elemente. Und ich glaube, wichtig ist nochmal vorauszuschmeißen, es geht hier nicht darum, ob es Stoiker sind, sondern wir finden irgendwie Beispiele für Tugenden oder andere Aspekte der Philosophie, die wir in irgendeiner Form in den Filmen wiedererkennen und schauen uns an, wie tief könnte das stoisch sein oder auch eben nicht. Das ist an der Stelle genauso legitim. Und heute tauchen wir in George Lucas' Welt der Jedi und der Macht ein. Und ich würde sagen, Markus sich damit auseinandergesetzt hat.
Ja, ihr habt euch natürlich auch damit auseinandergesetzt, aber ich habe sozusagen die Vorbereitungsarbeit bisschen gemacht und übernehme das natürlich gerne, so die Einführung. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, warum wir eigentlich diese Teile machen. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir das nämlich nicht machen, um so eine Art Kulturarchäologie zu machen, so nach dem Motto, ja, also die Stoiker, die kommen halt überall irgendwie in der Gesellschaft noch vor, also muss das ganz wichtiges Zeug sein, was die uns sagen. Das ist vielleicht auch ein Stück weit unsere Absicht, aber im Wesentlichen geht es ja irgendwie darum, so Kontrastfolien oder Beispiele zu finden. Ne? Das eine ist ja irgendwie über Trasea, über Karte und so zu reden und das andere ist dann tatsächlich mal in so Anwendungsfällen zu gucken, wie zum Beispiel die Jedi heute bei Star Wars, inwiefern gibt es da stoische Elemente und wenn es da stoische Elemente gibt, ist es also ein Stoiker zu sein, zumindest in der Hinsicht. In anderen Hinsichten vielleicht eben nicht, wenn man als Jedi leben will. Ne? Also wir benutzen die so ein bisschen als gedanklichen Teleporter, um sich irgendwie vorzustellen, was eigentlich so ein Stoiker ist und was er den ganzen Tag eigentlich so macht. Und Star Wars also jetzt heute, einfach deshalb auch, weil eigentlich jeder diese Trilogie, ich glaube drei sind es ja mittlerweile, also 9 Episoden kennt, also zumindest kennt jeder die Geschichte, ob jeder irgendwie 9 Episoden kennt, das weiß ich jetzt nicht. Ganz kurz dazu, also die ganzen sind natürlich in chronologischer Geschichtsfolge abgedreht, also 1-9, aber die Abdrehfolge, also die faktische Abdrehfolge, die ist tatsächlich nicht chronologisch dieser Geschichte. Die ersten Episoden sind in den 70er, 80er Jahren, die viele von uns, als wir Kinder waren, noch gesehen haben, abgedreht worden, dass in der Chronologie die Episoden 4, 5 und 6 sind. Dann kamen die Episoden 1, 2 und 3 in den 2000ern dazu und jetzt die neuere Trilogie, also die dritte Trilogie mit den Episoden 7, 8, 9 in den 2010er Jahren. Ne? Und somit haben wir dann so ein geschlossenes Ganzes. Worum geht's eigentlich bei Star Wars? Das ist wirklich eine Herausforderung, überhaupt jemanden mal darzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, wenn am Kaffeetisch sitzend mit jemandem, der Star Wars nicht kennt, irgendwie Star Wars in 3 Minuten zu erklären. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gelingt, aber ich glaube, ich brauche das auch gar nicht ausführlich zu machen, denn die meisten kennen einfach zumindest in einer Weitwinkelperspektive die Geschichte von Star Wars, also worum es ungefähr geht. Interessant ist vielleicht, dass dieses gesamte Geschehen von Star Wars in einem relativ kurzen Zeitraum passiert, nämlich in 66 Jahren, wobei dieser Nullpunkt der Zeitrechnung, die Zerstörung des Todessterns in Episode 4, also der ältesten abgedrehten Folge ist in Yavin. Daher rechnet man das auch nicht vor Christus, nach Christus, sondern Zeitrechnung vor Yavin und nach Yavin. So. Mhm. Es ist, wenn man das inhaltlich zusammenfasst, im Wesentlichen, das sieht man ja auch, Weltraum, also galaktischer Kampf und hier geht es natürlich um Böse gegen Gut. beziehungsweise eigentlich, wenn man tiefer reinguckt, um die Frage, was eigentlich so eine gerechte Ordnung für die Galaxis bedeutet. Da gibt's wirklich grob vereinfacht, aber nur einfach für diejenigen, die das bisher noch nicht gehört haben, geht's um die eine Seite, die sozusagen Unterdrückung, Dominanz und Macht anstrebt. Also sehr pyramidenförmige Gesellschaft und Machtstruktur und steil in der Hierarchie. Und dann gibt's sozusagen eine andere Seite, die politische Teilhabe anstrebt, Selbstbestimmung, ja, liberal, mehr oder weniger liberale Werte. Und dann gibt's da zwei groß, ja, wie soll man sagen, nicht Parteien innerhalb dieses dieser beiden Ordnungsgefüge, ne, also Machtstreben einerseits und liberale Ordnung auf der anderen Seite, gibt's so zwei, wie soll man sagen, Superhelden, ja, Gruppen. Die einen sind die Machtjungs, das sind die Thys, und dann gibt's die Jedi, und damit die auf der Seite der Liberalen stehen. Und die gucken wir uns heute an. Und da hatte ich mir gedacht, wir haben das im Vorfeld ja auch schon mal besprochen, dass wir zwei Großbereiche uns anschauen und die dann vergleichen mit Blick auf die Stoiker, inwiefern da stoische Elemente drin sind. Und diese Großbereiche sind einmal, dass wir uns das Weltbild der Jedi anschauen, also was denken die Jedi eigentlich, woraus die Wirklichkeit besteht und was der ganze Karneval, in dem wir hier reingeboren sind, eigentlich soll. Oder in dem sie reingeboren sind, nicht wir, sondern sie reingeboren sind, eine fiktive Welt. Und das Zweite, was wir uns anschauen, ist die Theorie des guten Lebens. Also was meinen Jedi eigentlich, wie man sein Leben als Jedi verbringen sollte? Die beiden Großbereiche versuchen wir dann mit der stoischen Theorie in diesen Bereichen, also mit Weltbild und Theorie des guten Lebens, ein bisschen zu vergleichen. Ja, und damit, wenn ich nicht noch was vergessen habe, ihr beiden, dann starten wir gleich mit dem Weltbild. Was meint ihr?
Klingt spannend. Starten du sollst.
Ja, genau. Starten ich soll. Also, die zentrale Frage hier beim Weltbildvergleich zwischen den Jedi und den Stoikern, also dem stoischen Weisen als Idealbild dann, ist die, auf die wir uns fokussieren wollen, woraus besteht eigentlich die Wirklichkeit und wie ist sie in ihrer Grundstruktur angelegt? Und da haben wir tatsächlich was vorbereitet und ein Zitat, eine Referenz von Meister Yoda. Und das spielt doch gerne einmal ab, Ralf.
Kommt.
Denn die Macht ist mein Verbündeter und ein mächtiger Verbündeter ist sie. Das Leben erschafft sie, bringt sie zur Entfaltung. Ihre Energie umgibt uns, verbindet uns mit allem. Erleuchtete Wesen sind wir, nicht diese rohe Materie. Du musst sie fühlen, die Macht, die dich umgibt. Hier, zwischen dir, mir, dem Baum, dem Felsen dort, allgegenwärtig, ja. Selbst zwischen dem Sumpf und dem Schiff.
Ja, sehr bekannte, sagen wir mal auch emotionale Szene, ne, wo Meister Yoda in seinem Training mit Luke Skywalker erklärt, worum es mit der Macht auf sich hat und wo die Jedi sozusagen ihre Energie herschöpfen. Und gleichzeitig ist es auch eine schöne Erklärung dafür, was die Jedi meinten, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sie sagen ja, ne, also die Macht überall, sie umgibt uns, hält uns zusammen, durchdringt alles, erleuchtete Wesen sind wir, ja, nicht die rohe Materie und dann noch fühle die Macht, also so ein Normative, soll es da auch irgendwie dazugeben. Ja, wie habt ihr das gelesen?
Das ging auch in die Richtung, so Pneuma du fühlen sollst, wahrnehmen sollst du es zwischen allen Dingen, die da so sind. Nee, es klang schon sehr, sehr nah Richtung stoischer Physik, was die Welt der Stoiker auch im Innersten zusammenhält. Also da gibt's diese große Energie, die irgendwie alles miteinander verbindet und deswegen auch man als Mensch oder Jedi an der Stelle erleuchtet werden kann.
Sehr spannend. Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, als ich damals so mich mit dem Stoizismus angefangen habe zu beschäftigen, habe ich das meiner Frau auf ähnliche Art und Weise erklärt, als es bei diesem Punkt Pneuma war, und ich mir das da irgendwie selber herleiten musste, ja, wie ist das gemeint? Da ist mir auch dann tatsächlich die Macht in Star Wars irgendwie so eingefallen, dass das ja eine ähnliche Beschreibung ist, wie Yoda in dem Fall auch die Macht beschreibt. so etwas, das in allem vorhanden ist. Und bei den Stoikern ist es ja ähnlich mit dieser, dass das in unbelebter Materie ist. Und also nicht die, bei den Stoikern ist es nicht die Macht, sondern eben dieses Pneuma. Und dass das in unbelebter Materie ist und eben in Menschen auch höher konzentriert. Und deshalb haben die Menschen da so eine Sonderstellung. Und ja, ganz ähnlich beschreibt Yoda hier die Macht.
Ja, ja, es ist ja bei Star Wars, so gut kenne ich mich tatsächlich in dem Universum von Star Wars auch nicht aus, dass ich jetzt die komplette Metaphysik auseinandernehmen könnte. Eine weitere Gemeinsamkeit wäre ja vielleicht auch, wenn man dem so ein bisschen zuhört, man fragt sich ja, wo kommt denn die Macht her? Na, also was ist die beste Erklärung, dass es die Macht gibt und nicht vielmehr keine Macht? Und eine Erklärung könnte sein, es gibt irgendwie ein göttliches Wesen, das die Macht irgendwie in die Welt gesetzt hat, sodass die Welt dann halt so wurde, wie sie wurde. Das scheint aber im Star Wars so nicht vorzukommen. Korrigiert mich da, wenn ich da vorkomme. Das heißt, es ist mehr oder weniger so eine sich selbst tragende Welt, ne? Die aus verschiedenen Bestandteilen besteht, die dann auch sich selbst auch entwickeln. Da gibt's also nichts mehr extraterrestrisches, würde man vielleicht sagen. Ja, also extra weltliches oder so, was dann das, was wir hier wahrnehmen, oder was die Jedi wahrnehmen, noch irgendwie begründet. Und das ist ja ein Gedanke, der den Stoikern ja auch sehr, sehr nahe steht. Also der Gedanke, dass wir tatsächlich irgendwie nicht so etwas wie einen personalen Gott oder ähnliches annehmen müssen, sondern es ist einfach ein selbsttragendes, sich selbsttragendes, selbstentwickelndes, zu einem guten Zweck hin entwickelndes Universum. Ne?
Ja, passt gut. Ja. Also ich kenne das Star Wars, ist mir auch nicht bekannt, dass es irgendwie irgendwann so eine Form von Gott oder sowas auftaucht. Also es war dann doch sehr, sehr geerdet an der Stelle sozusagen.
Ja. Ich finde, was so technisch auch relativ gut passt, da kann man ja auch sicherlich noch ein paar Gedanken mehr drin verschwenden, dass ja die Stoiker zwei verschiedene Bestandteile kennen. Das eine ist ja das Pneuma und das andere die Physis. Und das Pneuma stellen sie sich als aktives, wirkendes Element vor und das andere als passives, nur reagierendes Element. Und so stellen die Jede sich ja auch die Macht irgendwie vor. Ne? Genau. Alles durchdringt und dann, ich glaube, da kommt ja auch das Verb Formen vor, ne? Bei Meister Yoda. Ja? Müsste ich mich nochmal anhören, aber ich glaube, ich habe es irgendwie, vielleicht wollte ich das auch mal, aber ich habe es, glaube ich, rausgehört, dass da etwas geformt wird. Und das klingt ja so ein bisschen so nach Einwirken und so und zu etwas machen und so. Und das klingt dann ja auch so ein bisschen nach Stoizismus, ne? Ein weiterer Gedanke, den ich auch nochmal reingeben will, ist der, dass ja Meister Yoda sagt, ja, so, es kommt einem dann ja auch so ein bisschen anthropozentrisch vor, erleuchtete Wesen sind wir, ne? Und das kann er natürlich sagen, weil die Machtkonzentration in menschlichen Wesen höher ist als beispielsweise in Steinen. Und dadurch haben sie halt sozusagen diese Connectedness, also deswegen haben sie die Möglichkeit, die Macht zu fühlen und so. Und das ist ja auch ein Gedanke, der im Thonos-Gedanken der Stoiker vorkommt, dass nämlich der Anteil der Vernunft im Menschen höher ist als in anderen Lebewesen und deshalb eben die Fähigkeit zur Vernunft da ist, zu erkennen, was Leben im Einklang mit der Natur bedeutet und so. Und da sehe ich auch Parallelen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt.
Wir hatten es ja bei Star Wars sogar noch so, dass es verschiedene Wesen gibt, die das, also die Macht ist ja nicht nur auf Menschen begrenzt. Ich meine, Yoda ist ja auch irgendein anderes Wesen, zumindest nicht menschlich.
Stimmt.
Und auch viele andere Wesen, also dann so, also diese Erleuchtung erfahren mehrere Wesen im Universum. Also ist auch schön, vielleicht mal die stoischen Ideen wirklich mal aufs Gesamte und auf den Kosmos auszudehnen an der Stelle, statt auf die Erde, aber.
Ja, stimmt. Ja, das habe ich auch noch nicht zu Ende gedacht. Das wäre auch nochmal ein Gedanke wert, da nochmal irgendwie weiterzudenken. Und es ist, vielleicht hier sollten wir auch noch bei aller Begeisterung und Ähnlichkeit auch auf eine Dis-Analogie hinweisen. Ja. Denn Meister Yoda sagt ja, fühle die Macht. Ne? Das heißt, das ist eher so ein empathisches Sich-Einfühlen in den Macht und die Struktur des Kosmos und dann kann man die natürlich, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, die können dann die Raumzeit oder die physischen Dinge auch verändern, mit Telekinese zum Beispiel oder so. Ne? Aber es ist im Wesentlichen der Move, wie man da hinkommt, ist ein fühlender Akt. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass man sich hinsetzt, philosophische Traktate liest und dann weiß, was sein Platz im Universum ist, sondern man denkt sich da nicht rein, sondern man fühlt sich in die
Macht. Sich rein.
Ja. Und ich glaube, so haben sich Stoiker sich das nicht vorgestellt, oder was denkt ihr?
Nee, ich glaube auch, dass die Jedi da mehr so über diese Gefühlsschiene kommen, wobei sie, ja, das Wort Gefühl fällt da relativ häufig in Star Wars, aber wirklich näher beschreiben, was jetzt da damit gemeint ist, weiß ich nicht. Also das ist auch, sie verstecken sich da ein bisschen hinter einem vagen Begriff.
Ich glaube, es ist ja nicht so, dass auf den Jedi-Schulen, ich meine, da gibt es jetzt nicht so viele Erkenntnisse auch in den Filmen, wie so eine Jedi-Schule funktioniert, aber die haben sich, glaube ich, nicht einfach hingesetzt und mal geguckt, was die früheren Jedi-Meister so gesagt haben über den Kosmos und wie der funktioniert und auch nicht, wie man sein Leben führen soll und so, sondern was man so beim Training bei Luke oder auch bei anderen irgendwie beobachtet, ist sowas wie eine Selbstfindung und sich einfühlen. Und dann fühlt man das irgendwie, wie das so ist und was richtig ist und was der eigene Platz ist und so. Und ich glaube, das ist was anderes, als die Stoiker so im Blick hatten. Also es ist so ein Stück weit vernunftloser Zugang zur Macht, so würde ich vielleicht sagen. Ohne Wertung, also beschreibend.
Ja. Ne? Ich hatte gerade noch den Gedanken im Kopf, ob es nicht auch so eine Art Achtsamkeit sein könnte, die den Zugang zu der Macht irgendwie auch ermöglicht. Ob, ich weiß nicht, wie es im Englischen ausgedrückt wird oder im Originalen, ob das im Deutschen vielleicht dann auch nur eine andere Übersetzung ist, aber vielleicht, also ich würde den gemeinen Jedi würde ich auch eine Form von Achtsamkeit noch geben, sagen wir mal
ja.
so.
Ja, ich habe ein bisschen, ja, vielleicht ist das so. So ein bisschen habe ich mir das, man muss sich das ja mal ein bisschen an Beispielen deutlich machen, wenn man so in so Flow-State ist und alles ist irgendwie eins und man sieht auf einmal, wie sich alles fügt, oder wenn man jetzt gerade irgendwie in so einem ästhetischen Ekstase-Gefühl ist oder so und irgendwie die Gitarre spielt und sich ganz vergisst und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Jedi so im Kopf haben. Ja. Ne? Aber das ist nicht das, was die Stoiker mit ihrem stoischen Weisen im Kopf haben. Da haben wir ja auch schon mal darauf hingewiesen, als wir mehrmals so über Flow-States und so gesprochen haben, dass da diese Achtsamkeit auf die eigenen Absichten ein Stück weit ja auch in den Hintergrund tritt und so eine gewisse Selbstvergessenheit auch da ist. Und so.
Ne? Ja.
Und ja, das ist vielleicht eine Dis-Analogie. Das kann man vielleicht noch mal genauer herausarbeiten. Das können unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser als wir mit Star Wars auskennen, ja auch mal machen und uns dann noch ein bisschen auf die Sprünge helfen und hier und da noch was zuschicken. Ich habe nämlich auch noch mal mehr vorbereitet. Wir können nämlich nicht nur aufs Weltbild gucken, sondern was ja für die Stoiker und auch für die Jedi ganz entscheidend ist neben dem Weltbild ist, wie soll ich eigentlich mein Leben führen? Und die Jedi waren ja keine Leute, die auf politische Wirkung aus waren, auf Nachruhm, auf Macht. Das war sozusagen das Gegenteil, das Gegenstück, die Sith vielleicht eher. Und auch nicht auf meinetwegen Geld oder so etwas. Ja, also all diese externen Güter waren für die nicht wichtig. Was für die Jedi, glaube ich, im Wesentlichen im Vordergrund steht, ist die innere Haltung. Ja, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, so könnte man das nennen, oder auch irgendwie sowas wie Charakterentwicklung. Und das sieht man, glaube ich, auch daran, wie Meister Yoda zum Beispiel in Episode 4 eingeführt wird. Da ist es ja so, dass er Luke anbietet, ihn zu trainieren, beziehungsweise Luke will bei ihm trainieren, so ist es, glaube ich. Und der wird eher so als kauziger Typ wahrgenommen. Ne? Und der irgendwie komische Sätze spricht und die ganze Zeit komische Sachen. Also eine Art Mr. Miyagi der Galaxis oder so. Ja?
Genau. So auch körperlich schwach. Also der schaut jetzt in keinster Weise aus wie irgendein Krieger, der über die ganze Galaxis bekannt ist, was er sich ja von Yoda erhofft hat, sondern das ist ja, der ist ja auch rein jetzt optisch eine kleine kümmerliche Präsenz eigentlich.
Ja, genau. Also es ist wirklich in Opposition dazu, was eigentlich seine wirkliche Rolle ist. Und im Laufe des Trainings erschließt sich ja dann so die wahre Macht von Meister Yoda, die nicht in der Körperkraft liegt, sondern sozusagen in der inneren Stärke, mit der er dann natürlich bestimmte Dinge tun kann, die dann in der physischen Welt relevant sind, zum Beispiel Dinge hochheben und so. Ne? Aber im Wesentlichen geht es ja darum, dass es seine innere Stärke und seine mentale Stärke ist. Ne? die für den interessant sind. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die bei den Stoikern ja auch eine große Rolle spielt. Ne? Also nichts, wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es insbesondere um die Tugenden bei den Stoikern geht, ne? Und nicht um die externen Güter. Also mit Körperkraft und Aussehen und Erscheinung und Einschüchterung konnten die ja auch so nichts anfangen.
Genau. Also da ist Yoga, Yoga sage ich schon, Yoda ein schöner Spiegel, ja, was den Stoikern wichtig war. Und ja, seine ganze Erscheinung zeigt das eigentlich, dass es bei ihm wirklich darum geht, dass er in dem Fall ja mit der Macht, aber er wirkt durch seine innere Stärke und nicht durch seine körperliche Präsenz.
Mhm. Da ist mir eine Sache noch aufgefallen, da wäre ich ganz gespannt, was ihr dazu meint. Ich meine, die Jedi selber, die haben ja eher so einen mönchischen Einschlag. Ne? Die sind aber keine Mönche in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwie in ihrem Kloster hocken. Das tun natürlich auch nicht alle Mönche, aber manche Mönche sind oder Orden, manche Mönche sind ja so eskapistisch, sozusagen eine Abwehr eine Abkehr von der Welt und eine Fokussierung auf sich selbst. Ne? Und das scheint dann irgendwie hinreichend fürs gute Leben zu sein. Die Jedi sind aber nicht in diesem Sinne Mönche, sondern die sind so eine Art galaktische Soko-Eingreiftruppe, die immer dann auf den Plan tritt, wenn irgendwie schwierige Situationen zu meistern sind. Und das spielt halt Kampf, ne? Und auch rohe physische Gewalt. Die ist natürlich edel, motiviert und so und sieht auch schön aus mit den Lichtschwertern. Aber die ist halt, es ist halt die Anwendung von Gewalt. Als Mittel, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Und da hatte ich mir gedacht, das scheint ja irgendwie zumindest auf den ersten Blick nicht so stoisch zu sein.
Ja, also diese Funktionen, die Jedi haben mit ihrem Jedi-Rat und wie du schon gesagt hast, als Eingreiftruppe, diese Position als rechte Hand von dem Senat, die haben sie ja deshalb eben, weil sie sich auf charakterliche Eigenschaften konzentrieren und weil sie gemeinhin dann irgendwie als unbestechlich gelten und unparteiisch, kann man die dann eben da in dieser Funktion als Eingreiftruppe einsetzen, aber die Art und Weise, wie sie die Probleme dann lösen, da gebe ich dir recht, würde man ja dann, gerade wenn sie sich noch mehr auf dieses Mönchische berufen, eher bisschen in der pazifistischeren Richtung sehen.
Ja, es liegt vielleicht auch immer an der Stellung, die man innerhalb der Gesellschaft hat, aber die Stoiker, von denen wir jetzt irgendwie wissen, von Marc Aurel, Epiktet oder so, die waren ja nicht an der vordersten Frontlinie, sondern die haben halt im Politischen gewirkt. Ähnlich auch Cicero, den man ja zumindest zum Teil auch zum Stoizismus rechnet oder manche Gedankenteile von ihm eben auch zum Stoizismus zu rechnen sind. Die haben dann vor allen Dingen als politische Entscheidungsträger oder als Leute, die einen politischen Willens Bildung beeinflusst haben, gewirkt. Und die Jedi haben sicherlich auch politisch gewirkt, aber im Wesentlichen ja mit Lichtschwertern. Ne? Also die Endkämpfe, die sind schon entscheidend. Ja. Ne?
Wobei man vielleicht an der Stelle auch sagen muss, ja gut, gegen die Sturmtruppler, okay, aber es geht ja bei Star Wars auch ganz oft gegen irgendwelche Droiden und also Roboter im weitesten Sinne, die da mit ihren Lichtschwertern niedermetzeln. Und da würde wahrscheinlich auch der Stoiker argumentieren, die sind völlig indifferent. Das sind ja keine anderen Menschen, die ich jetzt in dem Fall verletze oder so, sondern das ist eine Ansammlung von Metall und die kann ich mit meinem Lichtschwert, ohne mit der Wimper zu zucken, auch durchtrennen.
Ja, ich meine auch gar nicht so sehr, dass das Problem für Stoiker darin bestehen könnte, fremde Leben aufs Spiel zu setzen oder jemanden möglicherweise irgendwie umzubringen. Ich meine, aus der Geschichte von Marc Aurel wissen wir, dass er auch durchaus zu Grausamkeit irgendwie bereit war und so. Ne? Also das ist tatsächlich so. Ich meine eher, das Mittel, was die Stoiker wählen, um die Stoische Republik herzustellen, ist vor allen Dingen ja ein kommunikatives Mittel. Also das des Redens beispielsweise. Und ich finde ganz viele Ausführungen bei den Stoikern, wie man andere Menschen halt überzeugt. Mit Ironie zum Beispiel, ja, mit Faking Anger, da haben wir schon mal irgendwie darüber gesprochen oder so. Oder indem man ganz einfach die Leute abholt, nicht sauer auf die ist, sondern mit Respekt behandelt und denen erklärt, was sie falsch gemacht haben. Und die Jedi machen das auch. Da gibt es auch Szenen, wo sie das machen. Aber viel häufiger lösen sie die Probleme mit dem Lichtschwert. Ja.
Ne? Ich glaube, als Jedi musst du davon ausgehen oder wirst du dahingehend trainiert, kämpfen zu müssen. Als Stoiker kannst du zumindest all deine philosophischen Fähigkeiten vielleicht auch noch im Rahmen deiner Talente einsetzen. Das heißt, du musst nicht an die vorderste Kampffront, sondern es gibt andere Fronten, wo man wirken kann.
Ja, ja, vielleicht ist insofern der Mönch auch der falsche Begriff für die, oder falsche Vergleich auch für die Jedi. Vielleicht sollte man eher sowas sagen wie der Samurai, ne? Der ja auch einen Ehrenkodex oder so hat und der auch durchaus eine reflektierte Persönlichkeit gewesen sein soll, in Teilen jedenfalls. Zugleich aber auch sehr gut ausgebildet war im Kämpfen.
Man könnte den Jedi jetzt vorwerfen, sie sind entweder sehr schlechte Diplomaten oder werden immer auf irgendwelche Himmelfahrtsmissionen geschickt, weil das Schema ist ja immer das gleiche. Sie reisen als Unterhändler oder Diplomaten an, die Verhandlungen scheitern und dann, Markus, du hast es schon gesagt, dann wird zum Lichtschwert gegriffen. Es ist ja irgendwie, scheint immer das Schicksal von der Verhandlung zu sein, wo die Jedi hingeschickt werden. Also.
Ja, ich will nichts Böses unterstellen, aber vielleicht hat das auch was mit dem cineastischen Gestus der Serie zu tun, dass es einfach schöner ist, wenn die Leute sich mit dem Lichtschwert duellieren, als wenn die sozusagen anderthalb Stunden in einem Raum sind und sich Argumente an den Kopf knallen. Ja? Krass. Also es gibt Leute, die sich auch Schirach angucken, aber ich glaube nicht in dieser Masse, wie beispielsweise bei den, wie bei den Jedi, ne? Wie die Jedi-Filme. Ja, also halten wir da mal fest, glaube ich, da gibt's, wir haben jetzt sehr lange auf der Dis-Analogie rumgeritten, aber ich glaube, die große Analogie von Jedi auf der einen Seite und stoischen Weisen auf der anderen Seite ist, dass beide sehr stark auf die innere Stärke sitzen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass vielleicht, wenn man jetzt irgendwie ein Haar in der Suppe oder so finden will, man das immer noch findet, wenn man darauf abstellt, dass sozusagen das Mittel zur Erreichung der eigenen Ziele vielleicht ein bisschen unterschiedlich war. Die einen setzen eher auf kommunikative Mittel und die anderen, die holen halt das Lichtschwert raus. Ne? Aber nichtsdestotrotz, da überwiegen, glaube ich, auch die Ähnlichkeiten. Was ich jetzt vorschlagen würde, ist, dass wir uns vielleicht sehr konkret noch mal die Charaktermerkmale, die für Jedis relevant waren und die Charaktermerkmale, die für die Stoiker relevant waren, miteinander vergleichen. Und da hätte ich jetzt zwei, die ich mal einmal vorbereitet habe. Das erste ist, dass Jedi anscheinend, Achtung, spitze Ohren, auch die Akzeptanz, was sich nicht ändern kann, sehr hoch gehängt haben. Und vielleicht sogar, dass man heiter gegenüber denjenigen Dingen sein sollte, die man nicht ändern kann. Beispiel Tod und Verlust. Und da haben wir jetzt noch einen Einspieler, Ralf, den du jetzt gleich einmal abfahren kannst. Das ist nämlich ganz kurz zum Kontext aus der Episode 3. Und wie viele wissen, Anakin ist da noch nicht Darth Vader, sondern wird halt heimgesucht von verschiedenen Versionen. Visionen, sage ich schon. Also negativen Träumen. Und zwar die, dass seine Frau Padme Amidala halt sterben wird. Und das versetzt ihn in ganz große Angst. Und ja, jetzt redet er mit Meister Yoda, der so eine Art Mentor ist. Wie gehe ich jetzt mit dieser Angst um und so? Als Jedi darf ich die doch nicht haben. Was soll ich denn da tun? So, und jetzt gibt Meister Yoda eine Antwort. Bitte, Ralf.
Ich werde diese Visionen nicht Wirklichkeit werden lassen.
Der Tod ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist. Frohlocke und jauchze für diejenigen in deiner Nähe, welche zur Macht übergehen. Sie betrauern tue nicht, sie vermissen tue nicht. Enge Bindung führt zu Eifersucht. Der Schatten der Raffgier, das ist.
Was muss ich tun, Meister Yoda?
Dich darin üben, du musst loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren.
Ja, auch wieder eine sehr gedankenschwangere Stelle, ne?
Ja, Triggeralarm für den Stoiker, weil das ist
absolut. Ja, ja.
Ja, also ich glaube ja, die Idee, um das zu wiederholen, ne, der Tod ist irgendwie was Natürliches. Man sollte sich irgendwie nicht wundern, wenn Leute sterben. Hier aus diesem Leben kommt halt niemand mehr lebend raus. Das sollte man sich auch durchaus bewusst sein, damit das sozusagen nicht den emotionalen Einschlag hat, den es halt haben könnte. Und dann kommt ja auch noch ein wichtiges Zitat, ne? Was einem ja so vielleicht so ein bisschen schon zynisch anmuten kann. Frohlocke und jauchze für diejenigen, die übergehen zur Macht. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch fühlen würdet, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie drohe, meine große Geliebte irgendwie zu verlieren und mir sagt dann jemand als Tröste, ja, find das doch gut. wenn die jetzt stirbt, dann geht die halt über zur Macht. Ich weiß nicht, ob mir das so helfen würde. Aber das ist natürlich etwas, was dann, glaube ich, durchaus mit den Stoikern kompatibel ist. Oder wie seht ihr das?
Ja, absolut. Also das Weltbild der Stoiker, Amor Fati und so weiter, sieht in letzter Konsequenz ja auch, dass man das begrüßen sollte. Wir haben ja auch schon an ein paar Stellen erwähnt, dass es sicherlich in der Praxis alles andere als leicht ist, aber die würden das, glaube ich, ganz ähnlich sehen wie Meister Yoda hier. Das war Vorherbestimmung, das war Schicksal. Und damit ist es zu akzeptieren oder mithin sogar zu lieben. Ja.
Es geht auch vielleicht so in die Richtung, so freue dich, dass du sie gekannt hast, dass sie überhaupt gelebt haben. Und klar, auch trauern ist okay, aber auch die andere Perspektive, die Menschen waren da und sie haben ihren Beitrag geleistet. Und ja, ist vielleicht auch gesellschaftlich kein gängiger Gedanke, aber hier und da taucht er auch immer wieder mal auf. Ich glaube, Tierbeerdigung hat man es manchmal, dass man sagt, er ist wie die Regenbogentreppe gegangen. Ne? So bei Tieren bringt man das, die andere Perspektive, bei Menschen kommt das vielleicht noch. Ich habe jetzt, am College ist einer gestorben, da hieß es auch, wie haben sie das genannt, ist quasi so eine Art Lebensfeier oder sowas, gibt es am Ende noch so in die Richtung geht das so ein bisschen so. Schön, dass du gelebt hast, lass uns gucken, was du hinterlassen hast.
Jetzt musst du ganz kurz nochmal eben für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen mit dem College, was es da auf sich hat.
Also genau, es gibt das College of Stoic Philosophers, wo man in zwei Kursen sein Wissen über die stoische Philosophie auf Englisch vertiefen kann. Also entweder ein Vierteljahr oder ein ganzes Jahr lang in diversen Modulen. Genau, und dort ist einer aus unserem Kollegium quasi verstorben.
Ja, vielleicht ein Aspekt, den ich noch zusätzlich reingeben kann von Meister Yoda, er begründet das ja auch, ne? Also warum man da frohlocken und jauchzen sein sollte. Und das ist insbesondere eine Kritik an den Bindungen, ne? Das sagt er ja auch, ne? Also die engen Bindungen führen zum Schatten der Raffgier, ne? Also man will immer mehr, man will den anderen behalten, man ist frustriert, wenn der andere nicht tut, was man will, und man ist vielleicht auch ängstlich, dass der andere stirbt, und man ist ärgerlich über andere, wenn die andere was antun oder dem geliebten Menschen was antun und so. Mit anderen Worten, enge Bindungen führen zu emotionalen Turbulenzen. Ne? Mhm. Und das kommt einem ja auch wieder als Historiker sehr bekannt vor. Ne?
Ja, also diese Szene überhaupt und vor allem, wie sie sich dann in den Filmen weiter entfaltet, hat auch ein bisschen was von Epiktet, eben konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Und der Imperator sagt ja zu Anakin dann später, ja, das stimmt gar nicht. Es gibt, also auch die Jedi sagen dir, du kannst den Tod nicht beeinflussen, aber es gab mal vor langer Zeit einen Sith, der konnte eben sogar den Tod beeinflussen, und der führt ihn da so ein bisschen auf die dunkle Seite, eben mit dem Versprechen, dass es diese Unterscheidung zwischen Dingen, die man beeinflussen kann, und Dingen, die man nicht beeinflussen kann, gar nicht gibt, wenn man die entsprechende Macht erreicht. Letztlich in dem Fall würde dann Epiktet recht behalten, weil es führt ja für Anakin eigentlich dann nur und auch später als Vader zu großem Leid. Also er ist ja eigentlich dann die ganze Zeit unglücklich. Und also in dem Fall hätte Yoda in seiner Rolle als Epiktet recht behalten. Er hätte sich nicht an das klammern sollen, was er nicht verändern kann.
Ja, ganz generell das Thema Angst, glaube ich, spielt in Star Wars irgendwie eine große Rolle. Ne? Und da sieht man auch dieser, ich glaube, man kann es Abwertung der negativen Emotionen oder mancher der Emotionen, negativen Emotionen nennen. Ne? Angst führt nämlich regelmäßig ins Verderben im Star Wars-Universum. Ne? Also du hast Angst, dass du niemals so stark werden wirst wie Darth Vader. Das ist das, was Rey zu Kylo Ren zum Beispiel sagt. Ne? Das spielt halt sozusagen die Triebfeder, mächtiger zu werden als jemand, oder die Angst, nicht so mächtig zu werden wie jemand, irgendwie eine große Rolle für irgendwie das eigene Handeln. Und ich glaube, das ist auch wieder sehr ein stoischer Gedanke. Wenn man nämlich diese Art von turbulenten Gefühlen in sich hat, ist das ein sicheres Zeichen, dass irgendwas falsch läuft. Ne? Das Erreichen der Tugend oder das Haben der Tugend schließt eben so eine gewisse Heiterkeit mit ein. Und der Fokus darauf, auf die Dinge, die ich kontrollieren kann. Ne? Und das scheint ja irgendwie was zu sein, was die Jedi auch haben, nämlich ein Fokus auf den Dingen, die im jeweiligen Moment zur Verfügung stehen. Und damit ist, glaube ich, hoffe ich, habe ich geschickt, nämlich zum zweiten Aspekt und Merkmal, das wir uns bei denen nochmal anschauen wollten, bei den Jedi. Das erste war also diese Akzeptanz, was man nicht ändern kann, was ja durchaus auch ein stoisches Element ist, was wir verglichen haben. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Merkmal, das bei den Stoikern häufig in der Rezeption jedenfalls unter den Tisch fällt, aber das wir ja in mehreren Folgen auch schon herausgestrichen haben und auch ein ganz wichtiges Moment ist. Also das zweite Merkmal von der Jedi ist dieses Leben im Moment und die Konzentration auf sich selbst und die eigenen Handlungen. Ne? Und da haben wir auch noch mal was vorbereitet, eine weitere Referenz zu Meister Yoda. Was sagt er uns jetzt, Ralf?
Sein ganzes Leben lang war sein Blick gerichtet auf die Zukunft, den Horizont. Mit seinen Gedanken niemals war er ganz bei dem, was ihn umgab. Nie bei dem, was er tat. Abenteuer. Große Erlebnisse. Nach solchen Dingen verlangt es einen Jedi nicht.
Ja.
Humor er hat.
Ja, da kriegt man schon so ein bisschen raus, was der Meister Yoda im Kopf hat, wie man so sein Leben führen soll. Und vor allen Dingen ja auch, wie man es nicht führen soll. Ich glaube, was er ganz stark herausstreicht, ist sozusagen ein Leben, das sehr stark in der Zukunft ausgerichtet ist oder beziehungsweise auf Dinge, die man in der Zukunft erreichen kann. Ne? Also nach dem Motto, bald werde ich irgendwann schöne Erlebnisse haben und darauf kommt es irgendwie an im Leben oder bestimmte Abenteuer oder so. Das ist nicht das, was der Meister Meister Yoda im Kopf hat als das gute Leben, sondern es geht natürlich um den Fokus auf die eigenen inneren Beweggründe, das Leben jetzt in dem Moment. Ne? Und ich glaube, du hast das auch noch, kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, Tobi? Ne? Du hast da auch noch mal ein Zitat rausgefunden.
Es gibt noch eine andere schöne Stelle in einem anderen Teil, da unterhalten sich Qui-Gon und Obi-Wan. Und da sagt Qui-Gon zu seinem Schüler, halte deine Gedanken im Hier und Jetzt, wo sie hingehören, junger Padawan. Und der erwidert dann, aber Meister Yoda meinte, ich solle mir der Zukunft bewusst sein. Und dann sagt Qui-Gon nochmal, aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Also das ist auch schon, da fühlt man sich als Stoiker getriggert. Hier und Jetzt und Augenblick, das sind so Begriffe, die gerade Pierre Hadot immer wieder auch hervorhebt als Übung oder als stoische Eigenart.
Ja, also viele kennen das, glaube ich, nur das Vergangene ist vergangen, das Zukünftige ist ungewiss und die beiden Dinge, also sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft, können wir nicht kontrollieren. Ergo müssen wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir jetzt hier in der Verfügungsgewalt haben und die sind immer nur im Moment, im jeweiligen Moment zu finden. Das ist der Augenblick, wo man seine Tugend halt entwickeln kann. Ne? Und das klingt halt wirklich so, als hätte es ein Jedi sagen können, als hätte es ein Stoiker sagen können, das, was du gerade von den Jedis gesagt hast. Ne?
Ja.
Ich kann das auch nochmal mit einem Zitat unterlegen, also für diejenigen, die das immer noch nicht glauben, nämlich von Seneca und das stammt aus den Briefen von Lucilius und das ist aus dem 14. Brief, wo er uns darüber unterrichtet, worum es denn jetzt wirklich ankommt, auf was wir uns eigentlich unsere Aufmerksamkeit richten sollten. Und da sagt er, auf die Absicht aller Dinge, nicht auf den Erfolg blickt der Weise. Die Anfänge stehen in unserer Macht. Über den Ausgang urteilt Schicksal, dem ich über meine Person keine Stimme einräume. Ne? Also ich habe keinen Einfluss darauf, ob ich mal diese oder jene Abenteuer, um jetzt auf das Meister Yoda wieder zu beziehen, haben werde oder ob ich die oder jene schöne Erlebnisse haben werde. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist meine jetzige Absicht, mit dem ich sozusagen auf die Welt zugreife und mit der ich in die Welt reingehe. Ne? Das bedeutet ja nicht, dass ich bestimmte Dinge nicht anstreben sollte. Es bedeutet nur, dass mein Fokus auf das Hier und Jetzt und die Formung der eigenen Absichten oft auf die Formung der eigenen Gründe liegen sollte. Und da liegen, glaube ich, Stoiker und Jedi sehr nah beieinander in diesem Fokus.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen der Durchmarsch durch das Weltbild und dann auch über die Theorie des guten Lebens, die wir ja spezifisch dann behandelt haben mit Blick auf zwei Tugenden, nämlich die Akzeptanz des Gegebenen, ne, Stichwort Selbstbeherrschung bei den Stoikern und eben auch auf den Fokus oder die Konzentration auf den Moment, Stichwort Tugend der Weisheit bei den Stoikern, zumindest eine Facette der Tugend der Weisheit ist es auch. Das kann man ja irgendwie auf die Idee kommen. Ich weiß nicht, wie ihr beide das seht. Ja, dann sind die Jedi wohl Stoiker.
Ja, also es wirkt jetzt fast so, wir haben sehr viele Parallelen hergestellt. Ralf hat vorher noch mit dem kosmopolitischen, dem sogar bei Star Wars echten kosmopolitischen, noch ein anderes Thema angesprochen, auf das wir jetzt gar nicht näher eingegangen sind. Also es wirkt fast so, als gäbe es da sehr viele Parallelen, aber eine Abweichung, die mit den Gefühlen haben wir schon angesprochen. Ja. Und ich bin der Meinung, Und ich sehe es auf deinem vorbereiteten Sheet, Markus, es gibt noch mehr Abweichungen.
Ja, da gibt es tatsächlich ein paar, die irgendwie relativ schlecht zur stoischen Philosophie passen. Da müssen wir mal drüber diskutieren. Also einer ist, mit dem man anfangen könnte, man steigert sich ja immer dann zu den größten Disanalogien, aber eine, mit der man mal so seicht einsteigen könnte, wäre, dass wir auch Berichte darüber haben, dass manche Jedi eher eskapistisch unterwegs waren. Also denen ging es große Zeit lang gar nicht darum, irgendwie politisch zu wirken, die Welt besser zu machen, sondern die haben sich nur auf sich selbst konzentriert. Zum Beispiel Obi-Wan und Yoda, die sich auf Dagobah oder eben auf Tatooine 30 Jahre lang im Exil befunden haben. Und die haben jetzt im Exil nicht daran gearbeitet, den Widerstand groß zu machen, Leute zu rekrutieren oder ihre Schriften oder was auch immer, ihre Gedankengut irgendwie größer zu machen. Die haben sich auch nicht darum gekümmert, irgendwie den Auserwählten zu suchen oder auszubilden oder so. Die saßen einfach da. Und dann wurden die zufälligerweise gefunden. Also es ist nicht so, dass sie selber irgendwie aktiv geworden sind und so.
Ja.
Und das scheint mir halt ein Moment zu sein, der wirklich ganz unstoisch ist. Bei den Stoikern, insbesondere bei den römischen Stoikern ja im Besonderen, steht sozusagen dieses aktive Element, selber zu wirken, die Welt besser zu machen. Natürlich gibt es auch Momente, in denen man sich in sich selbst zurückziehen muss, um dann wieder Ruhe und Gelassenheit zu haben. Aber der Punkt ist dann, aus diesen Momenten dann wieder zurückzukommen und die Welt versuchen zu verändern. Also dieser sehr praktische, aktive, dieses aktive Element spielt bei den Stoikern eine außerordentliche Rolle. Und das scheint bei den Jedi 30 Jahre lang keine sonderlich große Rolle gespielt zu haben. Ne?
Also die Stoiker, muss man natürlich dazu sagen, waren auch häufige Gäste im Exil.
Ja.
Aber das muss man sich anders vorstellen, glaube ich. Also die sind ja da wirklich unter Zwang hingegangen und dann bei der erstbesten Gelegenheit auch wieder zurückgekommen und aktiv gewesen. Während hingegen, du hast es schon gesagt, Yoda und Obi-Wan, die wären da wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gehockt, wenn sie nicht gefunden worden wären.
Ja, das stimmt. Ich habe aber noch einen anderen Punkt, der, glaube ich, vielleicht noch offensichtlicher ist. Und das ist, dass Stoiker keine Superkräfte besitzen. Die verfügen nämlich nicht über die Fähigkeit von Telekinese oder Telepathie. Bei den Jedi, ne, also jeder kennt das irgendwie, die können Stühle verrücken, Gegenstände durch die Welt, die durch die Welt schleudern. Oder Darth Vader, der kann halt dann sozusagen imaginativ jemanden würgen oder so, nur indem er sich das vorstellt. Oder die können mit Telepathie auch miteinander kommunizieren. Und nach all dem, was wir wissen, konnte das nicht mal der stoische Weise. Ja, also die Grenzen der Physik haben für ihn auch gegolten. So dass nach allem, was wir wissen, auch Telepathie und Telekinese für ihn trotz seiner wirklich übermenschlichen erscheinenden inneren Stärke nicht möglich gewesen ist.
Diese Aussage wird uns Hörer kosten.
Also ich hätte jetzt gesagt, selbst wenn es in der stoischen Welt möglich ist oder in unserer Welt möglich wäre, wäre es ein bevorzugtes Indifferentium. Mhm. Ne, also es wäre keine Voraussetzung, weiser zu sein, irgendwie sein Lichtschwert aus 5 Metern in die Hand flitschen zu lassen oder sowas.
Mhm.
Also es ist toll zu haben, aber keine Voraussetzung für ein gutes Leben.
Ja, und es gibt auch noch mehr. Das andere ist, das haben wir auch schon genannt, aber es lohnt sich, das irgendwie nochmal aufzugreifen, glaube ich, dass dieser Zugang zur Macht der Zugang, wie ich mein Leben führen soll, mit was ich mich da verbinden soll mit dem großen Ganzen, der vor allen Dingen eben ein emotionaler ist. Ne? Mhm. Also hier habe ich nochmal noch ein Zitat von Qui-Gon, der Anakin zum Beispiel beim Podracing rät: Du sollst nicht denken, denke nicht, sondern fühle die Macht. Hier ist, glaube ich, nochmal ganz deutlich, was wir eben auch schon mal diskutiert haben. Ne? Also denk nicht alles daran, wie du halt das dies oder jenes machst, sondern so eine Art Intuition ist das, die man hat, mit der man sich dann zurechtfindet. Ne? Und der Stoiker, glaube ich, hat eher so diesen Zugang zum guten Leben über das Nachdenken, über die Reflexion. Ne? Da ist weniger von Intuition die Rede.
Mhm.
Ja. Ja, und die letzte Disanalogie betrifft eigentlich eher so die Gesellschaftstheorie. Da bin ich jetzt nicht ganz wasserfest bei Star Wars, da müsst ihr mir auch vielleicht mal ein bisschen helfen oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist nämlich der Medichlorianer-Anteil. Das ist der Anteil, der angibt, in welcher Verbindung man zur Macht steht. Umso höher dieser Anteil ist, umso größere Machtbeeinflussungskräfte oder Beeinflussungskräfte der Physik durch die Macht hat man. So muss man es, glaube ich, formulieren. Dieser Medichlorianer-Anteil bestimmt auch die eigene Rolle innerhalb der Gesellschaft und innerhalb des Jedi-Ordens. Und das klingt halt so ein bisschen so nach, also derjenige, der halt von Geburtswegen diese oder jene Merkmale hat, der hat halt auch schon von Geburtswegen eine andere Stellung. Also es ist ein sehr aristokratisches Gesellschaftsmodell, ne? Oder ein oligarchisches, also wo man dann sagt, ja, die Herrschaft der wenigen, ne? Nämlich der Jedi. Bei den Stoikern finden wir eher Hinweise, die auf Egalitarismus, also auf gleiche Ebenen oder gleiche Möglichkeiten der Partizipation und auch Stellung innerhalb einer Gesellschaft und auch auf gleiche Rechte vor allen Dingen pochen. Nämlich bei Musonius Rufus, der ja betont, dass Frauen und Männer zum Beispiel die gleiche Fähigkeit haben, ihre Vernunft zu nutzen. Ne? Und da werden halt nicht die Unterschiede betont, zum Beispiel im Medichlorianer-Anteil, sondern eher die gleichen Fähigkeiten. Und das scheint mir irgendwie auch einer der größten Unterschiede zu sein. Ne?
Das ist auch irgendwie schade, finde ich, bei den alten Star Wars Filmen war es ja noch so, da war dieses Thema mit den Midichlorianern, das gab es da noch nicht. Das haben sie erst dann in den neueren Teilen eingeführt. Und man hatte bei den alten Star Wars Teilen schon so das Gefühl, dass die Macht was war, was jeder beeinflussen konnte. Zwar haben die Jedi dann eine besondere Ausbildung da genossen, aber irgendwie wurde das immer so offen gelassen, die Frage, kann das nicht jeder irgendwie beeinflussen? Und in den neueren Teilen haben sie es dann ganz quantifizierbar gemacht mit diesen Midichlorianern. Du hast es schon gesagt, da gibt es dann welche, die haben mehr und weniger, die konnten das dann wirklich sogar wie mit so einer Art Blutzuckertest nachweisen, wer wie viel im Blut hat. Und ja, das hat dann so ein bisschen was von diesem Reiz auch wieder rausgenommen, dass man jeden mit dem nötigen Training und der entsprechenden Ausbildung so weit bringen könnte, das zu beeinflussen, sondern es scheint wohl schlicht wirklich so zu sein, wer eben mehr von den Dingern im Blut hat, der reagiert empfindlicher auf die Macht oder der kann das eben dann besser beeinflussen. Und da sehe ich auch eine große Abweichung zu den Stoikern.
Das ist vielleicht auch so ein dramatisches Element, was auch so eine Handlung in dem Film spannender machen kann, ne? Könnte, also so plottechnisch. Weil auch, ja, ich glaube, selbst wenn das Stoiker messen könnte, inwiefern man besser mit der Vernunft per Bluttest parat käme. Nein, wird er nicht machen.
Ja, das ist vielleicht jetzt auch mal eine Diskussion für eine Sonderfolge, ja, wie man das sieht. Ich glaube, den Punkt, auf den ich jetzt ja abstellen wollte, war eigentlich von Geburtswegen, dass bestimmte Fähigkeiten und Merkmale, die man von Geburtswegen hat, eine bestimmte Stellung innerhalb der Gesellschaft begründen. Und natürlich gibt es bei den Stoikern, die waren ja auch nicht blind, Hinweise, dass die individuell, dass Menschen halt unterschiedlich sind und unterschiedliche Talente und Fähigkeiten haben, insbesondere in der Personenlehre, zum Beispiel bei Cicero, wie wir die in De Officiis kennen, da wird das angegeben. Nichtsdestotrotz haben sie, obwohl sie gesehen haben, dass Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Merkmale oder Fähigkeiten haben, meinten die Stoiker nicht, dass dadurch die Menschen, die zum Beispiel besondere Fähigkeiten haben, ja, und dann meinetwegen für besondere Ämter oder so geschaffen waren und andere eben nicht, dass die so eine herausgehobene Stellung haben, wie zum Beispiel die Jedi in Star Wars. Ne? Die sind ja nicht einfach irgendwie eine Soko-Mönch-Eingreiftruppe, die von jemandem geschickt worden sind, sondern die sind irgendwie so ein selbstorganisierender galaktischer Verein, der sich selber irgendwie auf die Kerbe geschrieben hat, die Galaxis zu retten und im Zweifel auch über dem Gesetz zu stehen. Ne?
Und ja, man muss sich nur mal so eine Welt vorstellen. Im Film begleitet man natürlich ja immer die Jedi und identifiziert sich dann durchs Schauen automatisch mit den Jedi, aber der allergrößte Teil der Menschen in dieser Welt ist ja, sind keine Jedis, und ich stelle mir das jetzt mal vor, wenn ich einer von den anderen wäre und der neben mir hockt, der könnte sich da alles zufliegen lassen und die können ja dann auch so Gedanken manipulieren oder sich da Zutritt zu verschaffen. ja, also für alle anderen muss das nicht so cool sein, wenn es da solche Leute gibt.
Ja, das, da können wir auch nochmal drüber reflektieren, wie das meinetwegen auf andere wirkt und wie das vielleicht auch zum sozialen Unfrieden innerhalb einer Gesellschaft oder vielleicht der Galaxis als solche dann irgendwie beitragen könnte und so. Ne? Da gibt es bestimmt auch schon Überlegungen dazu, wie die Jedi da vernünftig eingegliedert werden können. Ich glaube, wir können das ja mal versuchen, irgendwie die offenen Enden unserer Diskussion irgendwie zusammenzubinden. Ich habe heute auf jeden Fall ganz viel gelernt. Habe gelernt, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, aber dass man auch nicht drüber hinwegsehen sollte, dass die Jedi keine stoischen Weisen in vielerlei Hinsicht sind. Es gibt keine Superkräfte beim stoischen Weisen und auch vielleicht das Bild davon, wie so eine ideale Gesellschaft aussieht, ist ein bisschen anders. Und insbesondere auch der Zugang zur eigenen Superpower, zur inneren Kraft, ist eine andere für Jedi und für Stoiker.
Ja, also was ich für mich auch mitnehme und in meinen Koffer packe, ist so ein bisschen dieser Fokus auf den eigenen Charakter, den die Jedi haben, der, ja, man könnte ja auch argumentieren, in unserer heutigen hektischen Zeit schon gar nicht mehr so wirklich vergleichbar ist mit den Original-Stoikern, wo alles noch viel ruhiger war. Und bei Star Wars wird das ja noch viel weiter hochskaliert. Also die leben da im galaktischen Trubel. Und selbst da gibt es diese Besinnung auf den Charakter noch. Und sehr zum Vorteil der Jedi. Also ist das auch was man in unserer Zeit machen könnte und was auch für die ja sehr gut funktioniert.
Ja, ich würde noch mitnehmen, dass ich dann doch von meinem Plan absehen muss, 30 Jahre ins Exil zu gehen. Es werden nur 20. Nee, Spaß. ich glaube, es ist nochmal lohnenswert für mich, irgendwann, wenn ich ja nochmal Star Wars gucke oder auch vielleicht in der nächsten Zukunft nochmal genauer auf diese stoischen Aspekte überhaupt zu achten. Jetzt auch, wo wir so die Augen auch geschärft haben, was macht's bei den Charakteren, was macht's mit den Jedi und der Macht überhaupt aus. Poppen bestimmt nochmal die ein oder anderen Aspekte auch nochmal im Detail hervor, auch wie sie im Konflikt stehen mit dem, was die Sith darstellen und was die Jedi darstellen. Das könnte auch spannend sein, nochmal zu schauen und selbst zu reflektieren und vielleicht auf irgendwelche Vorbildbilder zu bekommen aus dem Film.
Ja, da würde ich sagen, da haben wir, glaube ich, die Lage der Stoiker für heute hinreichend erörtert. Ich hoffe, dass den Hörerinnen und Hörern einigermaßen Freude gemacht hat. Und unsere Absicht war ja, wie gesagt, nicht Kulturarchäologie zu betreiben, sondern einfach mal zu schauen, naja, wie verhalten sich eigentlich Stoiker und wie verhalten sich die Jedi zueinander, um dadurch besser deutlich zu machen, wie es eigentlich ist, als Stoiker zu leben. Also durch die Gemeinsamkeiten und durch die Unterschiede auch genauer zu erkennen, was eigentlich so ein Stoiker ist und was nicht. Denn Jedi kennen viele. Ein Stoiker, zumindest aus dem Film. Jedi kennen viele, Stoiker nur sehr wenig.
Ja.
Schönes Schlusswort.
Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.